Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2152. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch, dass ich noch in Indien unterwegs sein darf. Und vielen Dank für eure Nachrichten. Ihr habt geschrieben, dass in den deutschen Medien unter anderem darüber berichtet wird, wie schlecht die Luftqualität derzeit in Neu-Delhi ist. Und sie ist wirklich schlecht. Und wenn man das erleben muss, da muss ich sagen, das ist schon teils herausfordernd. Vor allem auch für die Inder selbst. Denn seit 2 Tagen dürfen die Schulkinder zu Hause bleiben. Sie werden über das Internet unterrichtet, damit sie eben sich nicht bewegen müssen oder raus müssen. Ja, die Luft ist zum Schneiden. Pakistan hat sogar einen Lockdown derzeit, damit praktisch die Luftqualität sich wieder verbessert. Keine Autos dürfen fahren und so weiter. Hier in Neu-Delhi fahren die Autos und tragen natürlich weiterhin dazu bei, dass die Luft noch schlechter wird. In der Wetter-App auf dem iPhone, da ist praktisch das Maximum erreicht. Da geht der Regler bis fast ganz hinten, was den Index der Partikel von 2,5 Mikrometer Größe betrifft. Das sind ja die Partikel, die ganz tief in die Lunge reingehen und dann auch in den Blutkreislauf gehen, also richtig gesundheitsschädlich. Deswegen haben wir dann zumindest seit heute Abend mal die Masken aufgesetzt. Mit FFP3-Masken kann man dann schon mal eher rausgehen. Die Einkaufszentren werben hier mit ihrer gesunden oder saubereren Luft, so muss ich sagen. Die haben riesige Filteranlagen, damit man zumindest im Einkaufszentrum einigermaßen gesunde Luft einatmen kann. Also, der quasi dritte Tag in diesem unglaublichen Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Was stellt man da so an, wenn man in Neu-Delhi ist? Zunächst geht man vielleicht mal in die Altstadt. Da ist sonntags nämlich ein Markt. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und als der Bus uns rausgeschmissen hat, dann begann fast schon ein kleiner Kampf. Denn es kommen nicht nur die Autos nicht durch in diesem gigantischen Stau. Es ist ein Moloch, es ist eigentlich ein Hexenkessel. Man kommt auch als Fußgänger nicht durch, weil man geht dieselben Strecken, dieselben Wege, wo auch die Autos langfahren, wo die Tuk-Tuks langfahren, die Fahrrad-Rikschas und die Fahrräder selbst und natürlich die gefühlt Millionen anderen Menschen, die da auch zu Fuß lang gehen. Die klettern zum Teil durch die Rikschen, heißt, glaube ich, der Plural von Rikscha, durch, damit sie auf die andere Seite kommen, klettern über Fahrräder und Motorräder, einfach nur um vorwärts zu kommen. Wir als Touristengruppe, wir mussten immer ganz schön schauen, dass wir zusammenbleiben, aber dafür sind wir dann, nachdem wir in der Altstadt angekommen sind, auch ja mit extrem vielen, teils verrückten Eindrücken entschädigt oder belohnt worden. Man kommt also auf eine Art Markt. Überall verkauft jemand irgendetwas. Es gibt zum Beispiel säckeweise Turnschuhe. Das heißt, da steht eine Verkäuferin, die macht einen übergroßen Müllsack auf. Da drin finden sich dann die gefälschten Markenturnschuhe, aber praktisch alle einzeln. Man muss also selbst suchen, dass man den linken Schuh zum rechten Schuh und alle beide in der gleichen Größe überhaupt findet. Und dann kann man für 10 Euro mit seinen niegelnagelneuen quasi Adidas, quasi Nike, quasi Hoka und so weiter dann davon spazieren. Die haben natürlich das in so Säcken, dass falls die Polizei kommt, denn Markenartikel zu fälschen ist auch hier illegal, dass sie schnell die Biege machen können, dann schnappen die sich einfach den Sack und bewegen sich 10 Meter und verkaufen dann ihren Schrott, wollte ich gerade sagen, weiter. Es gibt aber auch Dienstleistungen, die man kaufen kann. Für 10 Rupien kann man sich beispielsweise wiegen lassen. An mehreren Stellen sitzt da einer auf seinem kleinen Teppich mit einer Haushaltswaage, also so einer normalen Waage, wie wir früher hatten, die natürlich ohne Batterien gehen, die dann das Gewicht anzeigen. Zahlt man 10 Rupien und zack, weiß man, wie schwer man ungefähr ist, weil ich glaube, so richtig tariert sind die Dinger nicht und auf dem unebenen Untergrund ist es eher ein grober Schätzwert. Aber naja, immerhin verdient er damit 10 Rupien. Das sind umgerechnet, glaube ich, 10 Cent. Man muss es durch 100 rechnen. Ja, also kann man sich mal leisten. Dann gibt es eine Art Spritzgebäck. Das wird dort überall angeboten. Das sind Blumen, die von Hand ins Öl gezeichnet werden mit einer Spritztüte aus flüssigem Teig, der aus Mehl und Joghurt besteht. Und die Dinger sind sehr lecker. Unser Reiseführer hat uns Gott sei Dank welche an einem Stand gekauft, wo man weiß, dass man hinterher keinen Durchfall bekommt. Man läuft dann durch die zum Teil sehr engen Gassen, sieht die Makaken oben durch die Stromleitungen klettern, um von einem Haus zum anderen zu kommen, wird überall informiert oder angestupst, dass man doch vielleicht mal das Angebot des jeweiligen Verkäufers in Betracht ziehen sollte. Aber die meiste Zeit passt man nur auf, damit man nirgendwo dagegen kommt, wo man sich irgendeine schlimme Krankheit einfangen könnte. Es laufen super viele Hunde rum, die zum Teil die Krätze haben, zum Teil Schlimmeres. Die möchte man natürlich nicht berühren. Es stinkt in einigen Ecken unfassbar nach Abwasser aus der Toilette, welches da zum Teil in offenen Kanälen durch die Straßen fließt. Also da werden doch ein paar Vorurteile bestätigt. Über einem ist ein Wirrwarr aus Kabeln, die entweder Strom oder Internetsignale oder vielleicht auch beides transportieren. Es ist ein Durcheinander praktisch auf der Erde oder auch über den Köpfen. Man sieht Skurrilitäten wie ein Stier, der einen Karren zieht. Ist ja bei uns eher ein sehr ungebräuchliches Transportmittel. Oder eine zweietagige Garküche, wo in der oberen Etage, die maximal 1,50 Meter hoch ist, wo man nur gebückt drin laufen kann, frittiert wird, was das Zeug hält. Und das wird dann in die untere Etage runtergereicht, damit es dann an die Touristen oder auch Einheimischen verkauft werden kann. Es ist ein Feuerwerk an Gerüchen, an unangenehmen Gerüchen vorwiegend, aber zwischendurch natürlich auch mal leckere Gerüche aus so einer Garküche. Man sollte davon bloß nichts essen, wenn man die Herkunft nicht ganz geklärt ist. Also am besten immer mit einem Einheimischen, der weiß, wovon man keinen Durchfall bekommt, der einem da ein bisschen unterstützt. Es ist ein farbenfrohes Fest. Man läuft da durch. Es ist ja nur Markttag, aber die Inder, die kleiden sich zum Teil sehr farbenfroh. Das ist total schön anzusehen und eben mal was völlig anderes als bei uns. Und dann sinkt man irgendwann erschöpft auf die Rückbank einer Rikscha und denkt, schön, jetzt wird man ein bisschen durch die Altstadt gefahren. Das geht aber nur so lange gut, bis man dann wieder an die Hauptstraße kommt, wo der üble Stau ist. Und dann erlebt man eine zum Teil halsbrecherische Fahrt des Rikscha-Fahrers durch den Verkehr. Da kommen die Busse von der einen Seite, die Tuk-Tuks, die normalen Pkw und andere Fahrzeuge und natürlich auch noch Fußgänger. Das ist ein Abenteuer. Hat auch länger gedauert als gedacht, aber die Fahrt endete dann an einer weiteren Sehenswürdigkeit, die wir uns angeschaut haben, nämlich die Stelle, an der Mahatma Gandhi verbrannt worden ist. Das ist also eine Pilgerstätte, Schülerklassen in Mannschaftsstärke und völkerstammartig, also ich weiß nicht, wie viel tausend oder 10.000 Menschen sich diese Stelle angeschaut haben. Das ist eine schwarze Marmorplatte, auf der eine ewige Flamme brennt. Die kann man entweder von oben, so ein bisschen vom Rand aus nach unten betrachten oder man geht innen durch. Da muss man allerdings die Schuhe ausziehen aus Respektsgründen, läuft dann da in Socken oder barfuß durch und staunt einfach über die vielen anderen Besucher und Schulklassen, die alle in ihrer Schuluniform unterwegs waren. Obwohl Sonntag ist und schulfrei, sind da Schulklassen durchgelaufen, die Mädchen in ihren schönen Einheitskleidern, die Jungs in ihren schönen Einheitsanzügen mit Krawatte. Sieht putzig aus, so kleine Popel, die da rumlaufen, die eine Krawatte tragen. Aber es ist echt schön und ich finde Schuluniformen generell eine ziemlich gute Sache. Wir sind von Indern angesprochen worden, die wollten unbedingt ein Foto mit uns haben. Das heißt also, die haben ihre Familie eigentlich fotografieren wollen. Dann sind wir da an der Seite stehen geblieben, damit wir nicht ins Bild rennen. Dann sind wir wirklich explizit aufgefordert worden, uns links und rechts mit hinzustellen. Die wollten einfach, dass wir als Europäer, als Langnasen, was auch immer, großgewachsene Menschen mit aufs Bild kommen. Das sind so schöne zwischenmenschliche Momente, wo man sich einfach nur freut, dass man da ist, da sein darf. Und dass die sich aber auch freuen, dass man da ist. Also es beruht dann durchaus auf Gegenseitigkeit. Von da aus gab es dann ein architektonisches Highlight zu bewundern. Wir haben uns einen Tempel angeschaut. Ein Bahá'í-Tempel war es. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die bauen ihre Tempel, welche zum Teil spektakuläre Bauwerke sind, an verschiedenen Orten in der Welt. Wir waren jetzt hier natürlich in Neu-Delhi an diesem Bahá'í-Tempel. Der hat die Form einer Lotusblüte, welche aus 29 Blütenblättern besteht, die aus weißem Marmor gemacht sind. Das Gebäude ist vielleicht um die 50 Meter hoch. Ihr müsst euch vorstellen, es erinnert extrem an das Opernhaus in Sydney, das von Arne Jacobsen, von Utzon natürlich gemacht wurde. Und diese Art, wie die Schalen sich in den Himmel winden, diese gebogenen Oberflächen, die erinnern wirklich an das Opernhaus von Sydney. Sieht wunderschön aus, ist wie eine Blume natürlich, ganz klar. Und man darf es nur von außen fotografieren. Von oben ist der Marmor poliert, von der Innenseite ist er roh gelassen worden, so wie er aus dem Felsen geschnitten ist. Das ist eine sehr interessante Struktur von beiden Seiten. Die äußere ist natürlich ein bisschen polierter, aber die innere, die hat einfach, ja, mehr Charakter ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall wunderschön anzuschauen. Und dann geht man in diesen Tempel hinein und da ist absolute Ruhe. Man muss sein Handy ausschalten, man darf nicht fotografieren, man darf sich auch untereinander nicht unterhalten und spürt dann diese angenehme Stille. Das ist wirklich ein sehr spiritueller Moment. Willkommen sind alle im Lotus-Tempel, alle Religionen, egal ob Christ, Moslem, Sikh, wer auch immer, jeder darf da rein. Also sehr schön, sehr integrativer Gedanke. Dann, wenn man wieder rauskommt, sieht man die rituellen Wasserbecken, wo man sich als Gläubiger auch waschen kann. Das ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal nach Neu-Delhi fahrt, den Lotus-Tempel. Den dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Der lohnt sich. Und dann durch den Garten dieser Tempelanlage, die auch sehr schön ist, also der ganze Garten ist toll, an einer blühenden Aloe Vera vorbei, habe ich auch noch nie gesehen. Die Blüte ist ungefähr 4 Meter hoch aus der Aloe Vera hinaus. Sehr, sehr schön anzuschauen. Und dann ging es zum nächsten Highlight. Vorbei am India Gate, welches wir gestern schon, ein Gate of India, so heißt's, vorbeigekommen sind. Man sieht so viele Menschen, aber ein Freund, der das Foto gesehen hat, meinte, heute war ja relativ wenig los. Also scheinbar geht da noch mehr, aber man möchte sich's ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil es ist gestopft mit Menschen. Neu-Delhi ist einfach voll oder auch übervoll. Dann sind wir zu einem Sikh-Tempel gefahren. Im Sikh-Tempel muss sich jeder den Kopf bedecken. Entweder kauft man sich, und es muss ein Tuch sein. Also Basecap könnt ihr vergessen oder eure Sonnenhüte, die könnt ihr gerne im Auto lassen. Man muss sich ein Tuch auf den Kopf binden. Entweder kauft man es oder kriegt es kostenlos zur Verfügung gestellt. In einem alten Maharaja-Tempel ist dieser Sikh-Tempel untergebracht. Man muss es mögen, wenn man durchgeht, sage ich mal ganz vorsichtig. Mich hat's an eine russisch-orthodoxe Kirche erinnert, von der Innengestaltung her. Aber der eigentliche Knüller ist die Armenspeisung. In diesem Sikh-Tempel werden täglich 20.000 Menschen mit Nahrung versorgt, die aus Spenden gekocht wird. Und witzigerweise gehen da auch oder sind unter den Bespeisten auch ein paar Wohlhabende dabei. Denn die Religion, das ist die Idee dahinter, der Gedanke dahinter, die Religion unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich. Die Menschen sammeln sich in einer Art Vorhof. Ein Mensch, ich nehme mal an, ein Sikh, die man übrigens an ihren Turbanen erkennt, die dafür gedacht sind, die Unmengen an Haaren zu verbergen. Denn Sikh, die lassen sich ihr Leben lang die Haare nicht schneiden. Die werden also immer länger. Und die Bärte, es sieht natürlich seltsam aus, aber gut, das ist halt deren äußere Erscheinung. Und die super langen Haare, die muss man dann irgendwann auf den Kopf zusammenbinden und die werden dann im Turban versteckt. Deswegen brauchen die einen Turban, um diese Haarmengen zu verbergen. Einer dieser Sick mit einem Megafon in der Hand, der hält die Menge in Schach, weil in einer großen Speisehalle essen gerade Menschen. Die sitzen da in Reihen mit einem Edelstahlteller in der Hand, darauf das gespendete Essen. Und wenn die fertig sind, dann rutscht die nächste Ladung Menschen in die Speisehalle rein und bekommt was zu essen. Am Tag 20.000, ja, aber an einem normalen Tag. An einem Wochenendtag 30.000 und wenn ein Feiertag ist oder ein Festtag, so wie heute, dann 50.000. 50.000 Gerichte, die müssen erstmal gekocht werden. Und da wir das Glück hatten, in einer Reisegruppe unterwegs zu sein, mit einem Reiseführer, der total gut vernetzt ist, durften wir nicht nur durch den Ausgang in die Speisehalle rein, weil der Eingang, da wäre ja mit Vorhof und Megafon bewaffneten Sick gewesen. Wir durften anschließend auch die Küche besichtigen. Eine Küche, in der man die Kapazität hat, 50.000 Gerichte zu kochen. Und das sind zum Teil gefüllte Teigtaschen, die da von Hand gemacht werden. Da ist ein riesiger Tisch, da sitzen Frauen dran, die formen den ganzen Tag Teigtaschen und machen da die Füllung rein. Gigantische Kessel, in denen Kichererbsen und Linsen und Gemüse gekocht werden. Es gibt nur vegetarisches Essen, aber diese Küche, das ist wirklich, da wäre wahrscheinlich auch die Lufthansa stolz drauf, denn ich glaube, die LSG Catering, die kocht ähnlich viele Gerichte am Tag für die Flugzeugversorgung. Aber zurück zu denen, du siehst Hallen mit Gemüse auf dem Boden, was geschnitten und geschält und gekocht wird. Du siehst Hallen, in denen Säcke aufeinander gestapelt sind mit diesen ganzen getrockneten Reis und Hülsenfrüchten. Man muss es einfach gesehen haben. Ich sag jetzt extra nicht, dass wir mit Marco Polo hier sind. Ihr könnt euch selber ein bisschen googeln, welche Reiseanbieter vielleicht Reiseführer haben, die wirklich die Connections vor Ort haben, damit ihr vielleicht mal einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Unfassbare Eindrücke. Dann ging es zurück zum Abendessen, vorbei an zwei Hochhäusern, die von Arne Jacobsen gestaltet worden sind. Und die Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind beim Nachtzug nach Hamburg, die wissen, dass ich Fan dieses dänischen Architekten bin. Der hat also auch hier in Neu-Delhi seine Spuren hinterlassen. Wir waren dann in einem Restaurant, wo es wirklich nichts zu wünschen übrig blieb. Tolle Getränke, tolles Essen, Dessert, dass man sagt, himmlisch, es war wirklich lecker. Allerdings auch fast schon europäische Preise. Nein, das ist untertrieben. Wir haben, oder ich persönlich, mein Essen hat 28 Euro gekostet, umgerechnet. Enthalten waren, damit ihr mal ein bisschen einen Überblick habt, was man für 28 Euro in Neu-Delhi bekommt. Zunächst mal ein kleiner Cocktail zur Begrüßung, ein Old Fashioned, der mit Butter gewaschen war, also schon mal eine echt geile Spezialität. Dazu eine Flasche Wasser, aber nicht irgendeins, sondern Himalaya-Wasser in einer wirklich sehr schön geformten Glasflasche. Die Flasche habe ich sogar mitgenommen, weil die Flasche an sich schon ein Kunstwerk war. Dann habe ich gegessen Chicken Tikka Masala, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, dieses berühmte indische Gericht mit Reis. Da war also auch nichts dran auszusetzen, es hat köstlich geschmeckt. Und hinterher habe ich mir dann noch eine, ja, Megapraline könnte man das nennen, bestellt. Und zwar ein Stück Schokolade, ein längsförmiges Pralinenstück, ungefähr so groß wie ein Duplo, aber das dreifache Volumen und 10-mal geiler im Geschmack. Wirklich eine Wucht, eine Schokoladenexplosion auf der Zunge. Ja, das für 28 Euro. Also Hauptgericht, Cocktail vorweg, stylisches Mineralwasser und ein unglaubliches Dessert. 28 Euro, dafür kriegt man in Hamburg manchmal noch nicht mal ein Hauptgericht, geschweige denn überhaupt irgendwas zu trinken dazu. Also preislich ist das hier für Indien schon an der oberen Kante gewesen. Also im Regelfall ist man auch viel preiswerter, aber wir sind dahin geführt worden. Das heißt also, wir hatten gar nicht wirklich eine Wahl. Das war's für heute. Nein, noch nicht ganz. Wir waren natürlich hinterher noch unser Leben riskieren. Wir sind nämlich, nachdem wir im Hotel angekommen waren und ich noch schnell beim Friseur war, die Hörer, die schon länger mit dabei sind, wissen, dass ich mir gerne aus dem Urlaub oder von Dienstreisen eine neue Frisur mitnehme. Jetzt habe ich einen indischen Look auf dem Kopf. Sind wir noch auf ein Volksfest gegangen. Dieses Volksfest ist wirklich nichts für schwache Nerven. Man bezahlt 20 Rupien Eintritt. Also 20 Cent. Und dann läuft man da durch, sieht die Fahrgeschäfte und wundert sich, warum es wirklich auch dort stinkt. Und ihr dürft ja eins nicht vergessen, die Luft ist so schlecht, dass hier Teile des öffentlichen Lebens stillgelegt werden, weil die Luft so schlecht ist. Und dann stehen die Karussells, die alle mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden und die ihre Abgase natürlich vor Ort loslassen, so dass man, wenn man das Volksfest besucht, auch so halb vergast wird, wenn man da langläuft. Aber die Inder scheinen das nicht zu stören. Wir haben uns jetzt auch nicht abschrecken lassen. Wir hatten ja immerhin FFP3-Masken auf der Nase. Und dann haben wir uns diese Karussells angeguckt und haben dann beim ersten Karussell entschieden, dass wir das nicht fahren werden, weil es ist vom TÜV so weit weg, ungefähr wie die Erde vom Mars. Dann haben wir ein Kinderkarussell gesehen. Das wurde von Hand gebremst. Das fuhr erstmal ziemlich schnell. Also es hat sich gedreht fast wie eine kleine Zentrifuge. Und dann, als der Verbrennungsmotor ausgemacht wurde, da musste das Ding ja angehalten werden. Ja, und der Karussellbesitzer, der hat es mit den Händen abgebremst und hat dann Türchen nach Türchen aufgemacht und hat die Kinder aus ihren kleinen Käfigen rausgelassen. Die Käfige sahen aus wie lustige Hubschrauber oder lustige Tiere, aber es waren halt Metallkäfige. Dann kamen wir zu einer Art Berg- und Talbahn, auch mit Verbrennungsmotor natürlich betrieben. Und da haben wir dann gesagt, nee, das ist uns zu riskant. Sind dann weitergegangen an einem Gruselkabinett. Alles wirkte so ein bisschen wie aus den 50er oder 60er Jahren. Alles schon ziemlich vergammelt. Und dann standen wir vor dem Riesenrad. Das Riesenrad dreht sich in Indien mindestens doppelt so schnell. Aber ich glaube, das reicht nicht. Es war schneller als doppelt so schnell. Es hat keine Türen links und rechts, die Gondel. Die Gondeln sind also offen. Verbrennungsmotor selbstverständlich. Das Dach der Gondeln zum Teil so verrostet, dass es sich vom Rahmen gelöst hat. Und wir haben wirklich hin und her überlegt, ob wir es riskieren sollen. Dann haben wir ein paar Fahrten abgewartet und nachdem kein Inder abgestürzt ist, sind wir eingestiegen. Einer aus unserer Gruppe hat sich das nicht angetan. Der hat gesagt, ich fotografiere euch lieber. Wir saßen also in dieser Gondel und dann ging diese Fahrt los. Und dadurch, dass sich das Riesenrad so schnell dreht, schleudert es die kleinen Gondeln natürlich immer nach außen. Also erst nach der einen Seite, dann nach der anderen Seite. Es war der Angstschweiß in unseren Händen. Es war pures Adrenalin im Blut. Und wir hatten, gelinde gesagt, ziemlich Schiss, dass wir da mit heiler Haut wieder rauskommen. Es ist uns gelungen und danach hatten wir dieses adrenalin-typische Dauergrinsen im Gesicht, was man dann hat, wenn man nochmal mit dem Leben davongekommen ist. Also so viel Abenteuer an einem Tag, das gönne ich auch jedem von euch. Schaut euch Indien am besten mit eigenen Augen an. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.